Liebe Geschwister, wir haben das Thema gehört. Geborgenheit im Hause Gottes. Geborgenheit im Hause Gottes. Einleitend die Orientierung in Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, also Altes Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften, also im Worte Gottes selber, ist die Ermunterung und das Ausharren drin. Durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Weil wir heute Abend uns wieder fast mehr mit dem guten alten Wein erfreuen wollen, erfreuen lassen wollen. Wir wissen, Neues Testament, neuer Wein, Gärungsprozesse, wer vorher Alten getrunken hat, Alten gekostet hat, so wie Paulus schreiben darf, dass wir, die den Geist Gottes haben, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen Gottes. Und wissen, dass das Gesetz und die Propheten geistlich sind, geistlich gelesen werden können. Ich für mich bin überzeugt, wenn es nicht so wäre, dann hätte Gott das Ganze, den ganzen Gesetzeshaushalt gar nicht in sein Wort aufnehmen lassen. Wenn das nur geschehen wäre, um zu zeigen, also Gesetz, Zuchtrute, wurde zwischen die Verheißungen Gottes an Abraham ohne Bedingung und deren Erfüllung ohne Bedingung, ließ Gott das Gesetz zwischen hineinschalten, damit es eines Tages wieder weggetan wird? Nein. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich gelesen werden muss. Geistlich ist. Und wir haben ja hier immer wieder erleben dürfen, wie schwer verständliche Dinge beim Apostel Paulus im Neuen Testament, im Alten Testament eine reichhaltige, buntfarbige Auslegung sich vorfinden, dass wir wirklich je länger je mehr uns über den milden, guten alten Wein immer mehr freuen können. Unser Thema: Geborgenheit im Hause Gottes. Das einfachste Modell für Haus Gottes ist ja die sogenannte Stiftshütte. So hat Luther diese Hütte Gottes genannt. Warum? Nicht unberechtigt, weil das Volk alles Material, da war es noch willig, gestiftet hat, geschenkt hat, was da benötigt worden ist. Aber es heißt genau, Zelt der Zusammenkunft. Zelt der Zusammenkunft. Und dieses Wort Zusammenkunft, hier, wir sagen eine Versammlung. Das ist eine Zusammenkunft. Nicht gerade ein Kongress, nicht? Hier. Alle diese Begriffe, ich staune immer wieder neu, gerade gesetzestreue Juden, dass die in den 2000 Jahren der Zerstreuung unter alle Nationen, unter alle Völker, ihre Versammlungsstätten, ihren Versammlungsstätten den griechischen Namen gegeben haben, nämlich Synagoge, eine Synagoge, wie wir auszusprechen belieben. Syn zusammen, agonein heißt zusammenführen, Synagoge. Alles das, und das ist das hebräische Wort Zusammenkunft, gleich am Anfang, das, wo das Wort Gottes Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat, am vierten Schöpfungstag, eine Bestimmung, sie seien zur Bestimmung der Zeiten, das hebräische Wort zu Moadim, das haben wir nicht mehr nur länger im Ohr, sondern ich hoffe auch im Herzen. Moadim, die Stiftshütte, heißt Zelt der Moadim, also der Zusammenkünfte, der Versammlungen und vor allem, wo Gott, glaube ich, in 3. Mose 4, 25, die Festordnungen Gottes in Israel beschreibt und auf Israel oder Israel schenkt. Immer dort, wo es heißt, das ist das Fest des Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Sabbate, des Neumondes, des Vollmondes und des Posaunenschalls und Versöhnungstages und Laubhüttenfestes. Überall, wo das Wort Fest vorkommt, heißt immer Moadim. Fest, das sind meine Feste. Das Moad, der bestimmte Zeitpunkt einer Versammlung, Moad. Mehrzahl Moadim. Aha. Also, Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Moadim, ein gewaltiges Wort. Und wie das übereinstimmt, haben wir im Psalm 83 gelernt, stoßet in die Posaune beim Neumond, zum Feste unseres Gottes, stoßet in die Posaune beim Vollmond, denn Sonne, Mond und Sterne bilden ja den Originalchronometer Gottes. Und so haben wir im Alten Testament durch den Geist, der uns geschenkt ist, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen Gottes, die da nicht Halt macht, sondern erst zu forschen beginnt, und diese Forscherarbeit in die Tiefen Gottes hinein Wann hört die Uhr auf? Die ist unausforschlich, steht da. Unausforschlich. Also wird es mal langweilig in der Ewigkeit. Da können wir uns schon freuen zuvor aus. Jetzt schlagen wir auf 1. Timotheus 3, Vers 15. Vers 14. Diese schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, auf dass du, Timotheus, wisses, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Jetzt kommt ein eigenartiges Wort, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ja. Wieder eine Aussage, wo die menschliche Vernunft sagt, ja, entweder oder. Nämlich, dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Anständigerweise, normalerweise verhalten wird. Wissen wir das schon alles? Streckt keiner die Hand hoch? Ich mache auch Halbmast und noch weniger. Also erstens sind wir hier Bewohner, Nutznießer. Wir sind im Hause unseres Vaters. Das Haus Gottes ist sein Haus, sein Tempel, seine Wohnung. Da sind wir Familienglieder. Freuen uns, da ein- und ausgehen zu dürfen. Deshalb habe ich vorhin schon gesagt, eigenartig wie Paulus weiterfährt, Haus Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und was sind wir im gleichen Atemzug auch? Gleichzeitig Haus Gottes. Wir sind Bewohner und Gebäude. Und was ist da im zweiten Teil ganz besonders schön? Wenn wir jetzt als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit Haus Gottes, Tempel Gottes darstellen. Kurz, wir in ihm und er in uns. Geistlicherweise kein Problem mehr. Wir sind Haus Gottes, da freut sich unser himmlischer Vater, dass er mit Christus im Heiligen Geist bei uns ein- und ausgehen darf. Jetzt sind wir Haus Gottes. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und da ist zuerst einmal unser himmlischer Vater, Gott der Allmächtige, zu Hause. Auch jetzt gegenwärtig. Ist das etwas? Das legt schon eine einmalige Weihe über die ganze Versammlung her. Auf dieser zweiten Seite, wo Gott der Bewohner ist, in uns, mit Christus, im Heiligen Geist. Der Seite muss man nicht mehr sagen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Da haben wir die Vollkommenheit. Auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Welches die feste und die einmalige Grundlage der Wahrheit Gottes ist. Herrlich. Wir merken wieder hier, unmöglich, dass eine solche Wortfolge geschöpflicher Herkunft sein kann. Die ist für uns so gefüllt. Wir könnten den ganzen Abend nur über diese Worte sinnen, reden, staunen lernen. Das war 1. Timotheus 3, um Vers 15 herum. Epheser 2 lesen wir von Vers 19 an. Epheser 2. Epheser 2, Vers 19, dabei Paulus ist schwer, wo anfangen zu lesen. Ja, wir waren ja bei der Stiftshütte, lesen wir doch schon in Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, Israeliten einerseits und Nationen andererseits, eines gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung, der Umfriedigung. Abgebrochen hat die Zwischenwand. Nicht der Umzäunung, sondern der Geist Gottes ist hier, jetzt nicht in der Stiftshütte, da wurde der Scheidevorhang zerrissen. Aber Salomo hatte eine Wand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten, mit einer Ölholztür und noch ein Vorhang. Im Tempel Salomo. Und jetzt ist der Geist beim Tempel Salomo, das ist die Zwischenwand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. Und die ist jetzt abgebrochen. Genauso wie es im Anfang war bei der Stiftshütte. Der Scheidevorhang hing nicht von Anfang an da, sondern mehrmals wurde dem Mose gesagt, siehe zu, dass du diese Hütte als eines, ein Raum bildest, nach dem Modell, das dir gezeigt worden ist auf dem Berge. Und erst einige Zeit später kommt der Befehl, hänge jetzt an der Stelle, wo die Zusammenfügung der fünf Teppiche, die über dem Heiligtum, über das Heiligtum gelegt waren, mit den fünf Teppichen über das Allerheiligste gelegt, Zusammenfügung der je fünf Teppiche, Wand, Decke, Wand. Hänge da ein Scheidendes auf, also den Scheidevorhang. Das kam erst später hinzu. Und deshalb kam auch ein Tag, wo der Scheidevorhang wieder weg musste. Von oben nach unten zerrissen wurde, sodass das Ganze wieder das war, was es von Anfang an gedacht war von Gott, geplant war. Also jetzt ist die Scheidewand abgebrochen zwischen Heiligtum und Allerheiligsten und freier Zutritt wieder in die Gegenwart Gottes garantiert für beide Teile, für Söhne Israels und nicht israelitische Menschen, nicht Umzäunung, sondern der Wand der Wände abgebrochen, nachdem er in seinem Fleische, und der Vorhang, wird ja gesagt, der stellt sein Fleischesleib dar. Sein Fleischesleib, der über seine Göttlichkeit gehängt war, als Sohn des lebendigen Gottes, einzig gezeugter und aus Gott geborener Sohn, hing jetzt die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, wie bei uns, und diese Fleischgestalt hat die innere Herrlichkeit verdeckt, sodass sie eben daran Anstoß genommen haben. Indem er in seinem Fleische die Feindschaft, was versteht die Schrift hier jetzt unter Feindschaft? Das Gesetz der Gebote in Satzung war nach Meinung der gesetzgebenden heiligen Engel zum Leben gegeben, als Zuchtrute gegenüber dem halsstarrigen Volk Israel, zum Leben gegeben, nach ihrer Meinung. Paulus hat zu melden, er wies sich in der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Das Gesetz der Gebote in Satzungen, ein Dienst des Todes und der Verdammnis. So wird es vom Heiligen Geist beurteilt. Und nun, diese Scheideform, diese Zwischenwand, die schien zwischen Heiligtum und Allerheiligstem, abgebrochen. Die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung. Die Feindschaft war ja noch sichtbar zur Zeit der Apostel, als 10 Apostel hörten, Petrus sei in das Haus eines unbeschnittenen römischen Hauptmanns gegangen. Da haben die den Petrus sofort zur Rechenschaft gezogen. Wie kannst du nur so etwas tun? Indem er das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, also Zwischenwand abgebrochen, Scheidevorhang, welcher sein Fleisch darstellt, zerrissen, auf dass er die zwei Frieden stiften. Er ist unser Friede, haben wir eben lesen dürfen, auf dass er die zwei, die durch die Feindschaft, die das Gesetz aufgerichtet hat zwischen Juden und Israeliten und Nicht-Israeliten, jetzt Frieden gestiftet ist, in sich selbst er zu einem neuen Menschen schüfe. Hören wir gut. In sich selbst, das heißt, allein in Christo Jesus, bitte. Ich betone hier auf diese Weise, weil vielleicht auch etliche eine Lehre kennen, wonach in Epheser 2 die Menschen, die von Haus aus dem Fleische nach nicht Israeliten, Juden oder Israeliten sind, dass die hier noch einen Vorrang haben, den nicht-israelitischen Begnadeten gegenüber, so dass die nicht-israelitischen Begnadeten froh sein müssen, jetzt sich Israel und ihren Segnungen anschließen zu dürfen. Nein. Bitte, was steht hier? In sich selbst, in Christo Jesu, um da geborgen zu sein, nach göttlicher, herrlicher Bestimmung, Güte und Liebe, haben Juden und Griechen, Israeliten und Nicht-Israeliten, beide gleiche Gnade gefunden und nötig gehabt. In ihm selbst sind wir eins. Einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Wunderbar. Die Feindschaft, die das Gesetz aufgerichtet hat, getötet. Und er verkündigte Frieden euch den Fernen, die haben wir noch zuerst her, und Frieden den Nahen. Wunderbar. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid, Achtung, Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Mitbürger der Heiligen, Bürger kann man sein von einer Stadt. Hier dürfen wir jetzt aber daran denken, weil es sich hier ums Haus Gottes handelt, in den nächsten Versen noch ganz wunderbar auf uns bezogen wird, dass Vorhof, Heiligtum und allerheiligster Raum, die drei heiligen Räume, werden manchmal, auch im Neuen Testament, nur genannt die Heiligen. Der Vorhof war heilig, das Heiligtum war heilig und das Allerheiligste war heilig. Und dann, wenn wir lesen, die Heiligen der Heiligen, dann sind das das Allerheiligste und das Heiligtum. Der Vorhof gehört nicht zu den Heiligen, die Heiligen, die drei. Der Vorhof ist heilig. Die zwei nächsten, Heiligtum und Allerheiligsten, werden auch die Heiligen noch genannt. Weil aber noch ein heiliger Raum ist, der nicht zur Hütte gehört, sind sie die heiligen Räume der drei heiligen Gebiete. Und das Allerheiligste wird wie genannt? Das Heilige der Heiligen. Das, so sind die Ausdrücke, und zwar wieder im Hebräischen Alten und im Griechischen Neuen Testament. Also, jetzt verstehen wir, Mitbürger der Heiligen sind wir, jetzt in der Modellvorführung der Stiftshütte, sowohl im Vorhof, als im Heiligtum, als im Allerheiligen. Da sind wir zu Hause. Und zwar jetzt geistlicherweise. Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Haben wir schon beachtet, wie Gott der Allmächtige, wenn es endlich so weit ist, dass eine neue Schöpfung begonnen hat, ein neues Jerusalem herunterkommt auf die Erde und da vorhanden ist mit allen wunderbaren Gegebenheiten, innen und außen und ringsum und weit herum, haben wir schon beachtet, dass da geschrieben steht, und siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Ist unser Gott immer noch bescheiden, auch wenn er eine verlorene Schöpfung erneuert hat? Die Hütte Gottes bei den Menschen. Da habe ich also einen vollkommenen Freund und Genossen, dem es gleich geht wie mir, der ist auch verliebt in die Stiftshütte, in die Hütte Gottes unter den Menschen. Da hat Gott so köstlichste Dinge verborgen, die der Geist uns in einer Weise lebendig verklären kann, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Also, Mitbürger der Heiligen, nehmen wir mal Räume natürlich mit allen Hausgenossen noch, sondern ihr seid nur Mitbürger der Heiligen, und jetzt Räume, und Hausgenossen Gottes. Also, er selber ist da zu Hause und ist zufrieden mit einer Hütte in der Vollendung, im neuen Jerusalem, zufrieden mit einer Hütte, und das ist natürlich genau die verklärte Hütte des Mose, des Zeltes der Zusammenkunft. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, zu einer Behausung Gottes im Geist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst. Ich denke, wir wissen doch, dass beim Bau des Tempels von Salomo es ganz anders her und zu ging als bei irgendeinem Bau unserer Tage. Da ging alles geräuschlos. Die gewaltigen, herrlichen Steine und den Grundlagen bis zu den höchsten Vollendungsstücken, zu den Schlusssteinen, waren im Steinbruch alle so genau auf Millimeter genau behauen worden, sodass man und alle Holzteile und alle Teile waren in den Werkstätten so fertiggestellt, Sie werden auf die Baustelle gebracht und jeder wusste jetzt, der Stein gehört genau dahin und passt auf Millimeter, Bruchteile schon. Wie darf ich die Freiheit haben, als Architekt von solcher Genauigkeit zu sprechen? Außerbiblische Begründung, ihr werdet sofort verstehen. Wenn das schon beim Pyramidenbau der Ägypter der Fall war, dass die Kenner dieser Bauwerke immer staunen, da sind die großen Stoßfugen, das sind gar keine Fugen, wie Spiegelflächen millimeterglatt aneinander zusammengefügt und aufeinander gelegt. Der nächste passt wieder ganz genau. Kommt nicht nach, wie war so etwas Menschen möglich? Außer der Tatsache, diese Riesenklötze da hinauf zu buxieren und dann so genau zu versetzen. Ich rede noch von den Pyramiden. Wie viel mehr würde Paulus weiterfahren, wenn Salomo sein Gotteshaus gebaut hat, wo galt, kein Werkzeug darf gehört werden, auf der ganzen Baustelle. Weder Steine, noch Holz, noch irgendein Material. Lautlos. Ja bitte, wächst, heißt es ja hier. Wie viel Geräusch gibt es denn, wenn etwas wächst? Ja, höchstens, wenn ein Säugling wächst, der schreit gelegentlich, nicht? Aber das hat mit dem Wachstum nicht viel zu tun. Seht, liebe Geschwister, wenn uns das Wort Gottes so kostbar, so vollkommen geworden ist, dass wir bei jedem Wort gerne stehen bleiben, nachsinnen, und den Geist uns erinnern lassen an all die Parallelstellen, die dann auftauchen. Wie, ich repetiere, wenn ich bei einem Klavier unten das Pedal drücke, einen Ton anschlage, was geschieht? Im ganzen Klavier, es sind 7x7, alle Oktavtöne klingen dann mit. Ja. Weil sie die gleichen Schwingungen haben, nur eine Oktave höher. Also Stichwort Karmesin. Oh, da geht's aber gleich los. Da klingen dann nicht nur sieben Oktaven weit mit, sondern gerade 70, nicht? Oder 7x70. Also. So, wir sind aber immer noch in Epheser 2. Schluss jetzt. In welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr, Epheser, mit aufgebaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Wären wir enttäuscht, wenn wir in der Vollendung die Hütte Gottes wären, in welcher er glückselig sein wird, unter den Menschen darin wohnen zu können. Wäre wunderbar. Also so wird es auch sein. Aber nicht nur so. Das heißt, alles gleichzeitig möglich vor unserem Gott, sowohl als auch, ist Christus das Lamm Gottes. Na ja, das wissen wir schon lange. Ja, aber wird der auch als hohe Priester bezeichnet? Ja, wissen wir auch schon lange. Ja, der hohe Priester hat doch das Lamm geschlachtet, das geht doch nicht beides, nicht? Ja, ja. So, dann Psalm 84, einige Verse, zum der gute alte Wein, Psalm 84. Psalm 84, dem Vorsänger auf der Gittit von den Söhnen Koras, ein Psalm. Die Rotte Koras, ich glaube, da wissen wir, was da ungefähr geschah. Und siehe da, die wurden ja vom Erdboden verschlungen wegen ihrer Opposition gegen Mose. Die Rotte Koras, und da haben wir Tempelsänger, Söhne Koras. Kennen wir im Alten Testament einen Saul, der bei der Hexe von Endor gelandet ist? Schrecklich. Und keine Gnade Gottes mehr fand. Kennen wir im Neuen, aus dem Stamm Benjamin war ja Saul. Kennen wir im Neuen Testament auch einen namens Saul, der nichts von Gnade wusste und die Gefäße der Gnade zerstörte? Hat der dann vielleicht doch Gnade gefunden? Saul von Tarsus in seinem weiteren Erleben durch die Gnade Gottes, dieses auserwählte Rüstzeug für das Evangelium der Herrlichkeit unseres glückseligen Gottes, das nur ihm anvertraut worden ist, ohne Gesetz und ohne Bedingung und ohne Werke, allein Gnade und Glauben. Und so haben wir eine Rotte Koras und dann Söhne Koras. Darf ich einmal die heikle Frage stellen, was meinen wir, nachdem die Rotte Koras vom Erdboden, das sich geöffnet hat, verschlungen, begraben war, hat Gott für diese Rotte Koras auch einen Ausweg zur Rettung? Ja, vielleicht, ich wäre keinem von uns böse, wenn er jetzt gedacht hätte, wie kann Bruder Muhl überhaupt nur so eine Frage stellen? Ja, aber es redet. Genau dort, wo menschlicherseits, geschöpflicherseits und frommerseits, gesetzlicherweise, Dinge unmöglich sind, die sind vor unserem Gott und in unserem Gott gerade die Musterstücke seiner Weisheit und seiner Herrlichkeit. Elberfelder Vers 1: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Jehova, deine Wohnungen, Jehova, der Herrscher. Wer weiß noch, wie im Hebräischen dieser Ausdruck, Herr der Herrscher, Jehova, der Herrscher, dasteht und wie er eigentlich übersetzt werden müsste. Wer weiß das noch? Jehova der Gazellen steht im Hebräischen. Und jetzt müssen wir bei Brehms Tierleben einmal nachlesen, was die Gazelle für ein Wundergeschöpf ist. Was die Heerscharen Gottes dann unter Michael sind, das sind schon Zustände im gefallenen Zustand der ganzen Schöpfung. Aber original, Herr der Gazellen, Wie hieß denn die Gazelle im Neuen Testament? Das ist aber Sonntagsschule jetzt. Wie hieß die Gazelle im Neuen Testament? Tabitha und Dorcas. Wer war das? Eine einfache Schwester in Christo in Joppe. Und die war übersetzt voll guter Werke und Almosen. Beleidigung für diese Gazelle. Das heißt dann auf Deutsch, beides Gazelle auf Deutsch war ihr Name. Die war voll guter Werke und anstatt Almosen steht da im Griechischen voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Ist das mehr? Dort, wie Petrus die dann wieder lebendig macht. Genau die drei Ordnungen von Aufwecken, Aufrichten, Auferstehung und lebendig machen. So. Also, Jehova der Gazellen, herrlich. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jehovas. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Liebe Geschwister, wieder die Frage, wer von uns ist so weit wie die Söhne Korahs hier? Ein jeder aber prüfe sich selbst, auch der Bruder Muhl davon, wie ich das bewusst gelesen habe, da habe ich mich geschämt. Ihr wisst ja, ich kenne Vorhof und Heiligtum und Stiftshütte ein wenig. Ja. Aber was da steht, es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele, nur schon nach den Vorhöfen meines Gottes. Die Schreiber hier, die Söhne Korahs, die hatten ein Erlebnis und ein geistliches Verständnis vom Herrn bekommen für die Herrlichkeiten, die Gott schon in den Vorhöfen zur Darstellung gebracht hat. Aber bitte, sonst müsste man sagen, der ist da blöd, der das hier schreibt, nicht? Der ist da psychisch, der ist schon ein Allopath, also der ist schon weit daneben. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jehovas und mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Vergleich, selbst der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hineinlegt. Kommen Gedanken, Pünktlein, richtig. Deine Altäre, Jehova, also was Sperling sein Nest ist, Geborgenheit, aber die Schwalbe sind beides, also Vögel, nicht Vögel des Himmels, sondern die am Hause nisten. Sperlinge und Schwalben, ihr Nest. Was das für die Schwalben bedeutet, Das sind für mich deine Altäre. Und hier weiß ich, da schwingen schon viele Herzen mit, wissen, dass jeder Altar, vom bescheidensten bis zum wunderbarsten, nichts Geringeres darstellt als die Liebe Gottes. Und deshalb sind die Altäre alle größer, heiliger, gewaltiger als die Opfergabe darauf. Lesen wir. Denn die Opfergabe stellt die Gerichte Gottes dar, wo Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt und Feuer brennt. Die Gerichte Gottes und der Altar die Liebe Gottes. Und Jesus sagt, die beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Was ist größer? Die Opfergabe Gottes oder der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt? Also der Altar ist größer, ja, die Liebe ist größer als die Gabe Gottes, die seine Liebe bringt. Der Geber ist immer größer als die Gabe. Ganz normal auf einmal. Und so ist auch das Haus Gottes größer als das Gold im Allerheiligsten. Sühnedeckel, Cherubin, Bundeslade. Was ist denn größer, sagt Jesus im gleichen Atemzug? Das Gold im Tempel oder der Tempel als Gebäude, welcher das Gold erst heiligt. Aha, nicht? Wir würden sagen, ja, das Gold, der Sühnedeckel, das ist die Hauptsache. Nicht? Das ist ja nur die Unfriedigung, nicht? Das sind nur die Mauer. Nein? Und der Altar, das ist nur der Untersatz. Nein? Und was da für Evangelium verkündet wird, hier, da stellen wir mal vor, ich bin mal mit Jungen von einem unserer Freunde und unseren Kindern, haben wir eine Velotour gemacht und da sagt einer der Buben, so, ich zeige euch jetzt, da hat er auf seine Schwestern gedeutet, ich zeige es euch, wie man diese Kurve nimmt, mit dem Rad. So. Und los, und was passiert? Mitten in der Kurve überpurzelt er zum Glück über eine grüne Hecke und landet auf einem Misthaufen. Gut, warum erzähle ich sowas? Angenommen, der hätte jetzt da was Hartes entdeckt im Misthaufen, einen Goldklumpen gefunden, ne? Würde da auch gelten, der Misthaufen heiligt den Goldklumpen? Kaum, kaum. Aha. Also, herrlich. Ist unser Wort Gottes lebendig? Und wie? Also, deine Altäre. Der Altar ist größer als die Opfergabe, die Liebe ist größer als alle Gerichte Gottes. Der Altar trägt die Opfergabe, die Liebe Gottes trägt alle Gerichte. Es gibt kein Gericht Gottes, das nicht von der Liebe Gottes getragen ist, auch der Feuersäule nicht. Auch der Scheol ist getragen von der Liebe Gottes. Alle Gerichte Gottes. Das haben die erkannt und wir können hier nur von Ferne die Dinge beachten. Vers 5 noch. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Das kommt dann alles so heraus. Vers 11. Denn Jehova Gott ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird Jehova geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln, das heißt in Christo Jesus wandeln. Jehova der Gazellen, glückselig der Mensch, der dir vertraut. Psalm 27, Vers 3. Guck einmal auf die Uhr. Es ist jetzt gerade 8:30 gewesen, also ungefähr in einer Viertelstunde sind wir soweit. Psalm 27. Von Vers 3 an. Wenn ein Heer sich wieder mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. So was. Wenn Krieg sich wieder mich erhebt, hierauf vertraue ich. Doppelpunkt. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten. Ich darf hier gerade ein neutestamentliches Wort einflechten. Was empfiehlt uns Gott? Trachtet zuerst nach was? Nach dem Reiche Gottes und wenn dann Krieg kommt, dann geht es euch ganz schlecht, nicht? Weil wir nur nach dem Reiche Gottes getrachtet haben. Aha. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und alles andere kann Krieg sein oder Schrecknisse, Katastrophen. Alles andere ist dann geordnet. Also, unser Gottes Wort. Wenn Krieg, sagen wir, es könnte ein dritter Weltkrieg beginnen, mit unheimlichen Geschehnissen, und dann wir, und dann wir, eines haben wir uns erbeten, im Hause Gottes zu wohnen, alle Tage meines Lebens, um nach ihm, unserem Gott, zu forschen, in seinem Tempel. Läuft der Krieg dann gleich wohl weiter. Aber, das große Aber, wenn Atomschläge geführt würden, könnte gerade die Entrückung stattfinden. Wäre es dann gut, wir wären schon entrückt im Herrn. Ist unsere Bibel praktisch? Göttlich. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeiten Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Ihr habt schon gehört, als es mir und meiner Familie wieder einmal, wie meine liebe Hilda sagte zu Adolf Heller, als er fragte, na Hilda, wie geht's? Als er zur Tür reinkommt, die sagt, prompt, schlecht. Und er ebenso prompt, richtig, liebe Hilda, wie geschrieben steht, er führt mich auf schlechter Straße. Da war die Hilda geheilt und ich auch. So scharf kann man dann sein. So scharf ist dann das Wort Gottes, zweischneidig. Wunderbar. Als es uns mal schlecht ging, ja, da habe ich mir das gemerkt, so, jetzt gehst du in den Vorhof, siehst da um, gehst noch ins Heiligtum, sinnst da, siehst den goldenen Leuchter nochmal an, was da alles dargestellt ist, den Tisch mit den Schaubroten und den Kelchen und dem Räucheraltar oder was da, oder die wunderbaren Stoff, die Teppiche, die da hingen über die Wand mit und so weiter. Und während ich so sinnend mich jetzt im Hause Gottes befand und bewegte, höre ich nicht mit diesen Ohren das Wort Psalm 20, Vers 2. Hatte das schon einmal erlebt. Damals habe ich ganz abgelehnt, aber bin dann vernünftig geworden und gesagt, wenn mich irgendeine Stimme einlädt, mal ein Psalmwort aufzuschlagen, da kann ja nichts Schlimmes passieren. Also gut, Psalm 20, Vers 2. Ah, das ist ja ganz hier in der Nähe. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. War mir da geholfen? Wo war ich denn im Geiste? Im Heiligtum. Und wie antwortet Gott? Kann er antworten? Aber nur aus seinem Wort, durch seinen Geist. Er helfe dir. Er sende deine persönliche Hilfe aus dem Heiligen. Und der Gott und von Zion aus unterstütze er dich. Habe ich natürlich weitergelesen, Vers 4, er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Ratschläge erfülle er. Wird immer schöner. Dann kann man jubeln wollen wir über deine Rettung und so weiter. Da waren vorerst die äußeren Umstände in unserer Familie noch genau gleich, aber da drin hatte ich die fertige Quittung, brauchst gar keine Angst mehr zu haben, ist alles in Ordnung schon. Und so kam es auch. Weit über Wissen und Verstehen. So. Dann, das war Psalm 27, nochmal das letzte Wort, 27, ja. Und nach ihm zu forschen in seinem Tempel, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Unser Thema, Geborgenheit im Hause Gottes. Bitte. David, hier Psalm, das ist von David. Der durfte ja als Jude auch nur in den Vorhof. Aber jetzt geht der kühn ins Heiligtum und ins Allerheiligste hinein. Ja, genauso noch kühner, ich war noch kühner, nicht? Als nicht die Salite. So. Im Geiste war David mehr zu Hause in der Hütte Gottes als die Leviten und die hohen Priester. Verstehen wir? Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in den Verborgenen seines Zeltes. Jetzt lesen wir mal, was da unten steht. In dem Verborgenen unter I. Wo sind wir da? A, I. Unter den Schutz oder Schirm. Ja. Er wird mich bergen in dem Verborgenen seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Kennen wir den Felsen? Da wird er uns erhöhen. Jesus Christus. Eine andere Grundlage kann nicht gelegt werden, als die gelegt ist, Jesus Christus. Psalm 31, Vers 19. Psalm 31, Vers 19. Vers 18 schon. Lass verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung freches Reden wider den Gerechten. Wie groß ist deine Güte, welche du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten, gewirkt für die, die auf dich trauen, angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie in dem Schirme deiner Gegenwart, vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zunge, die auf dich trauen angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie in dem Schirme deiner Gegenwart. Jetzt unten. Eigentlich in dem Verborgenen deines Angesichts. Warum setzen die das erst unten in die Fußnote? Eigentlich. Eigentlich gehört doch in den Text. Was heißt das, liebe Geschwister? Er setzt uns in Sicherheit im Verborgenen seines Angesichtes. Was haben wir denn gelernt? Wie heißt das Angesicht Gottes? Heißt Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also im Verborgenen Jesu Christi. Nicht nur geborgen im Raume des Allerheiligsten, der Gegenwart Gottes, sondern unser Leben ist ja mit Christus, dem Angesicht Gottes, in Gott. Unser neuer innerer Mensch ist gesichert, geborgen und verborgen, wohl im Raum des Allerheiligsten, aber im Innersten des Herzens Gottes sind wir verborgen und geborgen. Sei es in der Hütte des Mose, sei es im Tempel Salomos, sei es im Tempel von Hesekiel. Und das letzte Wunderbarste, wie wir abschließend noch hören werden. 2. Petrus 1, Vers 5 bis 7 und Römer 12, Vers 9 bis 21. Ich darf da den Inhalt nur kurz bezeugen. Im Petrusbrief, 2. Petrus 1, 5 bis 7, wird Petrus beim Schreiben, ich kann das ganz kurz aussprechen, weil wir das schon x-mal gehört haben. Ob es Petrus gemerkt hat oder nicht, wir haben es merken dürfen, führt der Geist ihn in einer Wortfolge, wo ich als junger Gläubiger das gelesen habe, ich gedacht, oh Petrus, wenn ich so einen Aussatz abliefern würde in der Schule, da bekäme ich schlechte Note. Habe ich noch nicht gleich geschämt, sagt Herr Hill. Aha. Ordnung der Stiftshütte. Aha, gut. Schreibt Petrus, so reichet nun da in eurem Glauben. Das ist die Umfriedigung der ganzen Stiftshütte des Vorhofes. In der reine, weiße Leinwand, die Gerechtigkeit der Glaubenden. Und die Tür, die er reinführt, ich bin die Tür. Und wer durch Christus eingeht in die Vorhöfe Gottes, der lebt jetzt im Glauben geworden. Und der Vorhof selber wird genannt der Raum der Tugend. Also zu erreichen und da, innerhalb des Glaubens, die Tugend, jetzt sind wir im Vorhof, ein tugendsames Leben. Innerhalb des Vorhofes der Tugend, das Wissen, jetzt wissen die Besucher des Vorhofes, da ist die Hütte Gottes. Wissen oder Kennen ist das Erfassen von außen. Die durften ja nur in den Vorhof. Also inmitten des Vorhofs der Tugend, das Wissen um die Kenntnis, wie die Stiftshütte aussieht und dass sie da ist. Innerhalb der Hütte nun, der erste Raum wieder, reichet da innerhalb dem göttlichen Wissen. Denn ein Gläubiger kann nicht genug wissen. Das Wort Wissen bläht auf, gilt nur für Menschen, die nicht im Glauben stehen. Außerhalb des Glaubens kann jedes wissenschaftliche Wissen nur aufblähen. Wer aber im Glauben steht, der ist schon im Vorhof drin. Der kann jetzt nicht genug wissen, wie man schreibt Paulus, ich will aber wissen, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder. Ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit seid. Ihr sollt wissen. Ich weiß, wir wissen. So. Aber jetzt, erster Raum in der Hütte, Heiligtum, reicht da innerhalb des Wissens die Enthaltsamkeit. Im Heiligtum wird nicht gegessen und getrunken, sondern nur die Brote und der Weinkelch angeschaut, die Schaubrote. Innerhalb der Enthaltsamkeit, das Aushaben, Scheideform. Der hängt an vier Pfosten von Akazienholz, an vier Nägeln, steht genauso. Sein Fleischeslauf hing am Kreuz, an vier Nägeln, Akazienholz. Innerhalb der Enthaltsamkeit, das Ausharren bis in den Tod. Wir sind mitgekreuzigt und vom Ausharren Hiobs hat er gehört und das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Es innerhalb, jetzt kommen wir ins Allerheilige, der Petrus ins Allerheilige geführt, innerhalb des Ausharrens die Gottseligkeit. Ist das ein feiner Begriff für das Allerheiligste genommen? Die Gottseligkeit. Inmitten der Gottseligkeit die Bruderliebe, weil die beiden Cherubim im Hebräischen Brüder genannt werden. Ein Bruder soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten. Also das ist die Bruderliebe. Inmitten der Gottseligkeit reichet da die Bruderliebe. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Brüderinnen, die Bruderliebe ist nicht im Vorhof aufgestellt und nicht im Heiligtum, sondern im Allerheiligsten. Und da, wo Brüder sich lieben, ruht Gott mit Wonne. Ich sehe dann gegenüber wirklich einen Bruder in Christus. Und dann ist der Herr unsere Verbindung. Und inmitten der Bruderliebe sieht uns die Agape, die Gottesliebe. Da ist dann der Herr selber. So wird Petrus geführt. Jetzt begreift ihr mich noch schnell. So reichet da im Glauben die Tugend, in der Tugend das Wissen, im Wissen die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, im Ausharren die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Gottesliebe. Ich habe gerade dran, so, den drei Orgelmann kam mir das vor. So. Seht mal, wenn ich sage das als Beispiel, wenn jemand von uns wieder an so eine Stelle kommt, denkt, oh, das soll jetzt wieder sowas, wie kann nur sowas in der Bibel stehen? Bitte langsam. Demütigt euch unter das Wort Gottes und dann werden wir Wunder erleben. So, das ist das eine. Während nun Petrus wird von außen nach innen geführt. Bis zu Gott selbst. Paulus aber, der wird in Römer 12 und Vers 9 an, wie wir auch, Als wir zum Glauben kamen, hat Gott uns nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes durch Paulus verkündet, hat der Geist Gottes uns direkt ins Herz Gottes hineinversetzt, im Allerheiligsten. Unser Leben mit Christus verborgen in Gott, das mussten wir nicht zuerst erarbeiten und glaubend noch erreichen. Und da waren wir gleich zu Hause, mit Christus verborgen in Gott. Und dann wird Paulus aus dem Allerheiligsten der Liebe über das ausharrende Scheidevorhang, die Gottseligkeit, hinausgeführt ins Heiligtum. Denn da ist dann die Fürbitte genannt, Räucheraltar, sind die Gebete der Heiligen und so weiter, Schaubrottisch und der goldene Leuchter, das gebrochene Licht, das in Regenbogenfarben ist. Dann der Spektralanalyse sich gebrochen, wunderbar erweist. Und dann wird er hinausgeführt in den Vorhof mit allen entsprechenden Einzelheiten und wird weiter hinausgeführt ins Lager, seid achtsam auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Soweit es an euch liegt, seid mit allen Menschen in Frieden. Und dann geht es noch bis außerhalb des Lagers bei Paulus. Und wenn deinen Feind hungert, so speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser. Denn dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, wird er geheiligt werden durch die feurigen Kohlen und gerettet werden. Soweit geht das, und jetzt noch zwei Stellen abschließend in Kürze in Offenbarung 21, Vers 22. Offenbarung 21, Vers 22. Schreck für den gläubigen Architekten, und ich sah keinen Tempel in ihr, dieser Gottesstadt, dem neuen Jerusalem. Da war ich traurig. Jetzt kommt aber die Antwort. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Liebe Geschwister, diese Worte würdig für einen ganzen Bibelkurs. Warum? Wir sollen ja suchen, was droben ist, wo Christus ist. Nicht sinnen auf das, was der Erde ist. Trachten nach dem, was droben ist. Aber wie sollen wir wissen, was da droben ist? Wie sollen wir da drüber nachdenken können, wenn wir da nicht wissen? Ja, wir wissen, da oben ist der Herr. Na ja. Und der Sohn, der Heilige Geist und wunderbare Dinge. Und sollen wir darüber nachsinnen? Bitte. Alles, was von der Stiftshütte an über Tempel Salomo, Tempel Ezekiel, die Stadt Neues Jerusalem selbst, dargestellt ist, von Material, von der Form, von der Farbe, vom Duft, vom Dienst, von all den unzählbaren Dingen, die da genannt werden. Öl der Salbung, Öl zum Licht, die Bestandteile des Salböls, die Bestandteile des Räucherwerks und so weiter. Alles, was da genannt ist, vorhanden ist, in der geistlichen Bedeutung, alles, was bei Salomo, oh, was war da alles? Bitte lest einmal die Beschreibung des Tempels von Salomo. Da sind die griechischen Tempel und die Pyramiden der Ägypter und alles nichts dagegen. Das liest man so, Solange wir das lesen, wie man ein anderes Buch oder eine andere Baubeschreibung liest, ne, solange wollen wir gar nichts erwarten vom Herrn. Das griechische Wort für lesen heißt anaginosko. Das heißt auf Deutsch genau: Ich beuge mich hernieder, wie die Ruth, die Ehrenleserin, hinter den Knechten und Mägden des Boas her, hat sich niedergebeugt und Ehren aufgelesen. War ihr jede Ehre wertvoll? War ihr jedes Körnchen in einer Ehre wertvoll? War das nachher ihr Leben, das Leben ihrer Schwiegermutter? Das heißt, biblisch lesen. Ist das Wort Gottes Brot des Lebens? Sind da Körner zerstreut? Und wunderbar, genau das, was die Fachleute, Priester und Leviten im Alten Testament und Theologen in unserer Zeit, ne, noch leben lassen als Wort Gottes, also für sich nehmen dann, ne, ohne es zu verstehen. Wir sind genau erpicht, mal der davon, genau für die Stellen in unserer Bibel, die die Schnitter und die Mägde liegen lassen. Also überhaupt nicht Wort Gottes sind. Die schaut der Bruder Muhl ganz genau an und dann erlebt er, dass Gott seine Weisheit genau dort verborgen hat, wo alle ganz gescheiten Frommen waren. Ja, das hat sich eigentlich ins Wort Gottes verirrt. Dort sind dann unsere Ehren. Schön. Also alles, was die ganzen Beschreibungen in den Tempeln Gottes sind letzten Endes, wenn Gott der Tempel aller Geschöpfe ist, sind letzten Endes in Gott, in verklärter, nicht mehr zu übertreffender Herrlichkeit vorhanden. Also erstens Wohnräume. Wohnräume in Gott. Und können wir jetzt dann nach ihm forschen, in seinem Tempel? Ja. Jetzt in ihm selber, nach ihm zu forschen. Ja. Also, ich lese die Beschreibung der Stiftshütte und lass mir sagen, was das jetzt für mich und dann für alle heißt, wenn das All zurückgekehrt, geführt sein wird, zurück in Gott, ne? Aus Gott heraus, durch Gott getragen, in Gott zurück hinein. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Erst als alles aus Gott herausgestellt war, als Werk seiner Hände, erst da konnte Böses und Sünde entstehen, erst da. Denn er ist Licht und die ist gar keine Finsternis und wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann. Also, jetzt, Geborgenheit im Hause Gottes heißt letzten Endes in der unendlichen Herrlichkeit Gottes selber, schon jetzt, in der Kraft des Geistes und des Glaubens. Letztes Wort, Offenbarung 21, Vers 10. Und 11. 21, 10. Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lichtglanz, Lichtquelle, ist zu lesen, war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Hier habe ich jetzt leider die Philipperstelle nicht zur Hand, aber ich darf bezeugen, abschließen. Hier ist die Rede von der Lichtquelle, die in der neuen Schöpfung, deren Zentrale das neue Jerusalem ist, wo Gott in einer Hütte wohnt. Da wird jetzt die Lichtquelle der ganz neuen Schöpfung genannt und heißt im Griechischen Phosteia. Phosteia. Und dieses Wort Phosteia kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament bei Paulus im Philipperbrief, wo er schreibt: Ihr seid Lichtquellen in dieser Welt, inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechtes. Seid ihr Phosteres. Ja. Also wer bildet den Lichtquell der ganzen neuen Schöpfung, den unendlichen Lichtquell? Wer? Die Gemeinde des Leibes des Christus. Und dieser kostbare Edelstein Jaspis, das ist der Herr Jesus und wir. Jaspis, der Lichtquell, die ganze Mauer, alles was die Stadt umfasst, ist Jaspis. Und die erste Grundlage deren Zwölf ist Jaspis. Alles ist Christus und sein Leib. Die Grundlage, die alles trägt und alles umfasst und die Lichtquelle. Also die ganze Versammlung hier, die ganze Synagoge hier, der ganze Kongress hier müsste jetzt laut rufen: Halleluja, Amen.
Liebe Geschwister, ich habe leider eine wunderbare Psalmstelle nicht erwähnt in meinen Ausführungen und das möchte ich nachholen, weil dieses Psalmwort so wertvoll ist. Psalm 57. von David geschrieben, als er vor Saul floh in die Höhle Adullam. Er betet: Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele, und ich will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel. Das Letztere heißt, die Cherubim im Allerheiligsten überschatteten nach Hebräer 9 mit ihren Flügeln die Bundeslade und den Sühnedeckel. David nimmt also Zuflucht ins Allerheiligste der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Zum Schatten deiner Flügel. Bis vorübergezogen das Verderben. Ein ernstes, wunderbares Bis. Zuflucht nehmen. Bis vorübergezogen das Verderben. Also ausharren. Bis. Zu Gott, dem Höchsten, will ich rufen, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Aha, liebe Geschwister, zu dem Gott, dem Höchsten, will ich rufen. Zu dem Gott, der es, das heißt alles, für mich vollendet. So dürfen wir getrost sein nach all dem Gehörten Wunderbaren. Halleluja, Amen.
Dass du seine Ehen anschaust oder sein komisches Weib, das er da gerade hat, da weißt du, was für ein Depp das ist. Hm.